euch allen einen wunderschönen guten Tag. Wir freuen uns sehr, hier sein zu dürfen. Ich heiße Tobi und bin so seit fast 20 Jahren in der Klimagerechtigkeitsbewegung unterwegs. Und da war doch, glaube ich, ein wichtiger Punkt nach beispielsweise den Kämpfen um den Hambacher Wald, so 2012 hier angefangen, um den Druck von unten zu machen, die radikale Energiewende zu fordern, ganz klar, da eben nicht nur aber Symbolpolitik zu betreiben und zu hoffen, dass doch eventuell mal der liebe Staat etwas ändern könnte und das nette Kapital auch irgendwie, wenn es doch ein bisschen und so, sondern ganz klar, hier wird nicht nach Bedürfnissen produziert, sondern irgendwie nach Profit von einigen wenigen auf Kosten anderer und der Staat hilft da ganz gerne mit. Und dementsprechend wir bisher immer die Situation hatten, dass irgendwie Arbeiter und Aktivisten dann gegenseitig ausgespielt werden. Die soziale mit der ökologischen Frage versucht wird irgendwie zu trennen, da ganz klar zu sagen, die Arbeiter sind doch dafür zuständig, dass die Zukunft kaputt geht, das Klima zerstört wird durch ihre Produktion und umgekehrt sind die Aktivistinnen daran schuld, dass die Arbeiter ihre Arbeitsplätze verlieren. Das ist immer so dieser Spiel gewesen und im August 2022 sind wir eben nach Wolfsburg in die Höhle des Löwen der Automobilindustrie und haben gesagt, das darf nicht weiter passieren. Wir sind dort aufgetreten, nicht als die Öko-Anarchisten, die sagen, Fabrik einreißen, alle 65.000 Leute entlassen, das wäre ökologisch konsequent und sinnvoll. Das wäre ökologisch sinnvoll sozusagen, ganz klar. Aber es wäre ganz absurd, weil wir brauchen noch für das gute Leben für alle durchaus ein paar Produkte, konkret Straßenbahn, Busse, Bahn, Lastenräder, was auch immer, Beatmungsgeräte. Da fiel uns noch einiges gerne auch im Streit ein, was es denn wirklich braucht als Gesellschaft. Aber Autos sind es nicht, das aber auch nicht übrigens, weil wir den motorisierten Individualverkehr aus einer Kritik der ökologischen Frage irgendwie fokussieren, sondern auch der sozialen. Wenn wir uns nämlich klar machen, wer fährt überhaupt Auto, warum, wer kann sich das leisten und so weiter und so fort. Also da könnten wir jetzt viele Punkte aufmachen. 8 bis 9 Tote jeden Tag, über 1000 Verletzte, 800 davon schwer. Also wenn ein anderes Verkehrsmittel so dramatisch gefährlich wäre, wir stellen uns diese Opferzahlen im Bahnverkehr vor, würde es sofort verboten werden. Und deswegen sind wir nach Wolfsburg mit der klaren Forderung vorgegeben, da steht nicht mehr für Volkswagen, sondern für Verkehrswende. Und uns war klar, wir brauchen auf jeden Fall ArbeiterInnen, mit denen wir da gemeinsam, also kämpferischen Kolleginnen aus den Büros, aber eben auch vom Band, gemeinsam Banden bilden können, um da wirklich nicht nur irgendwie ein bisschen Kritik zu äußern und die Prise Utopie mitzubringen, sondern nochmal eine ganz andere Art des Austausches zu kreieren. Und da kam Thorsten auf einmal auf uns zu und wir haben uns kennengelernt. Schön, dass du da bist.
Ja, danke schön, Tobi. Also, mein Name ist Thorsten, ich bin seit 1984 bei VW in Kassel beschäftigt. Das ist das zweitgrößte Volkswagenwerk. Ich habe da eine Ausbildung als Betriebsschlosser gemacht und arbeite da jetzt schon seit über 40 Jahren. Und das ist für viele von meinen Kolleginnen und Kollegen auch nichts Besonderes. Also, mein Vater, der hat auch sein halbes Leben bei Volkswagen verbracht und ja, wie das jetzt so aufkam, die Umstellung auf die Elektromobilität, da sind viele Kolleginnen und Kollegen mit einem schlechten Gefühl erstmal rangegangen. Jetzt gar nicht wegen der Umweltfrage oder weil sie geil auf Verbrenner sind, sondern an einem Elektroauto sind wesentlich weniger Komponenten, also wesentlich weniger Teile dran. Ne? Und wenn man ganz einfach die Rechnung so machen würde, wenn VW genauso viel Elektrofahrzeuge verkaufen würde wie Verbrenner, wäre die Hälfte der Belegschaft arbeitslos. Und dann kamen eben Tobi und seine Leute in Wolfsburg vors Tor. Das erste Flugblatt habe ich mal aufgehoben, was dort verteilt wurde und was für uns eben was komplett Neues gewesen ist als Beschäftigte, dass wir gefragt wurden und dass auch auf unsere Kompetenzen aufmerksam gemacht wurde. Das Flugblatt auf der Seite 2 beginnt mit der Überschrift Dein Know-how ist gefragt. Und da geht es ganz konkret auch um das Thema Klimawandel und was wir sonst noch produzieren können. Ja, dass man eben das Thema Mobilität erstmal ganz stark ins Auge fassen tut. Und damals die ersten Forderungen sind gewesen, Straßenbahnen bei VW in Wolfsburg zu bauen. Und was mich so ein Stück weit auch aufgeweckt hat zu der Zeit. Bei VW ist es ja so, wenn die Autos ausliefern, die jagen die nicht alle über die Autobahn. Die wissen selber, dass das ineffizient ist. Da gibt es Züge, da werden viele Autos draufgestellt und dieser Zug wurde angehalten von Klimaleuten, von Tobi und seinen Freunden. Das ganze Ding wurde verkleidet als Straßenbahn und in vielen Zeitungen hat man die Überschrift gelesen, die erste Straßenbahn verlässt Volkswagen. Und da sieht man, Mensch, da ist auch was anderes möglich. Wir können auch was anderes produzieren. Und wenn man dann so anfängt, als Beschäftigter über sich selbst nachzudenken, bei VW hat keiner Autoschrauber gelernt. Das sind Schlosser, das sind Techniker, das sind Mechatroniker. Und also bei VW, die können alles Mögliche bauen. Ein tolles Beispiel ist immer wieder Seat in Spanien während der Corona-Phase. Also bei Seat in Spanien, da bin ich sehr stolz drauf, haben meine Kolleginnen und Kollegen innerhalb von wenigen Tagen aus Scheibenwischermotoren Beatmungsgeräte hergestellt und innerhalb von wenigen Tagen auch eine Linie umgebaut. Das ist schon mal so ein Ausdruck, was alles möglich ist in der Automobilindustrie. Die meisten von uns kennen im Fernsehen, wenn da so Automobilindustrie gezeigt wird, so ein Roboter, so ein Arm, der dann wing, wing, irgendwas zusammenschraubt. Und wenn man den Roboter umprogrammiert, der kann dann völlig was anderes zusammenschrauben und er kann dann auch was völlig anderes zusammenpacken. Also ist von der Seite her, es ist absolut möglich, innerhalb der Automobilindustrie etwas anderes zu produzieren. Und die Bedarfe sind auch groß. Also wir hatten eine Veranstaltung gehabt in Braunschweig. Wir sind vom Hauptbahnhof zu dem Veranstaltungsort mit einer Straßenbahn gefahren, völlig überfüllt, völlig unangenehm. Also wir standen uns da gegenseitig auf den Füßen und das ist ein Bild, was jeder so auch kennen tut. Und da ist es natürlich auch so, da sollten wir uns auch Gedanken machen als Gesellschaft und als politisch denkende Menschen, was für Bedürfnisse haben wir eigentlich. Ähnlich ist es, wenn wir überfüllte Schulbusse uns angucken, was für Bedürfnisse haben wir oder auch in der dörflichen Gegend, dass alte Menschen ganz schlecht zu Fachärzten und Krankenhäuser kommen. Also da gibt es ganz viele Ideen und ganz viele Möglichkeiten, Mobilität so zu organisieren, dass eben das drumherum um uns nicht kaputt geht und dass wir weiterhin eine gute Luft zum Atmen haben. Das war erstmal so der Einstieg in Wolfsburg.
Ja, ganz genau. Thorsten hat gerade auch schon mal deutlich gemacht mit dieser E-Auto-Scheinlösung, die dann 49 Millionen Verbrenner zu 49 Millionen E-Autos machen soll und dann ist doch alles gut. Dass das aber absurd ist, aus sozialer Beschäftigungsperspektive, auch ökologisch nicht irgendwie wirklich hilfreich, ist ganz wichtig nochmal zu unterstreichen. Also eine radikale Reduktion gewissermaßen, dass diese Stehzeuge mal wirklich zu Fahrzeugen werden, weil 23 Stunden am Tag nerven die uns, stehen sie rum. Eine Stunde am Tag bewegen sie sich gerade mal und sitzen da 1,1 Menschen drin. Also ineffizienter geht es eigentlich gar nicht. Und da hineinzugehen und zu sagen, ja, da braucht es eigentlich was anderes. Weil dieses konkrete Symbol, dieses sozusagen wirklich ganz konkrete Auseinandersetzung, auch der Kampf gewissermaßen in Wolfsburg. Und gleichzeitig ist mir nochmal wichtig auch zu betonen, dass das jetzt hier keine Mobilitätsveranstaltung wird und die Frage, ja, wie können wir das denn eventuell anders kreieren, sondern auch wenn die Presse uns da manchmal als Verkehrswendeaktivistinnen irgendwie bezeichnete, verstehe ich mich nicht als irgendwie einer, der nur ein bisschen weniger Autos haben möchte, sondern den Umbau nicht nur eines Automobilwerks, sondern einer gesamten Gesellschaft, die systematisch eben genau so etwas immer wieder an Ungerechtigkeiten reproduziert. Deswegen sind wir eben nach Wolfsburg da anzusetzen, um klarzumachen, naja, wir brauchen nicht nur die Konversion, die gerade Thorsten großartigerweise schon angesprochen hat, notwendigerweise, also den Umbau gewissermaßen. Die Krise ist ohnehin da, das wussten wir auch schon im August 2022. Es war klar, dass die deutsche Automobilindustrie am Ende ist, dass sie noch ein paar Jährchen eventuell irgendwie es schafft, sich über Wasser zu halten, noch ein bisschen zufriedenstellende Profitmargen für das Kapital ermöglicht, also hier konkret für Wolfgang Porsche als Haupteigentümer gewissermaßen über die Porsche Holding SE, dessen Familienpatriarch und vor allem Aufsichtsratsvorsitzender ist, war uns klar, dass das nicht mehr lange gehen wird und deswegen in diesen Riss reinzugehen und gar nicht irgendwie die deutsche Automobilindustrie madig zu machen, sondern da hinein zu sagen, genau, wir haben ein gemeinsames Interesse, wir brauchen euch Kolleginnen, um eben jetzt nicht den Kahlschlag zu schaffen und dann irgendwie Pech gehabt, jetzt sind die ganzen Kolleginnen entlassen, sondern wir brauchen euch hier und jetzt schon, um Produkte eben zu produzieren, die wir als Gesellschaft dringend nötig haben. Aber das geht eben nicht, um die Frage zu stellen, wer entscheidet eigentlich, was hier produziert wird. Und deswegen war uns immer wichtig, auch nicht nur Konversion ins Zentrum zu stellen, sondern auch Vergesellschaftung. Also die Frage, wem gehört der Laden eigentlich? Da brauche ich euch gar nichts Neues erzählen, aber das Flugblatt gewissermaßen, dem großartigerweise der Thorsten gerade vorliegen noch hat, magst du mir das nochmal geben, das Flugblatt? haben wir dann auch parallel gewissermaßen die Kampagne VW für alle ins Leben gerufen. Nicht mit der Aussage, jeder kriegt jetzt irgendwie einen VW Golf oder so etwas, sondern eben klar zu machen, genau, die Eigentumsfrage stellend, wer entscheidet hier eigentlich was und unter welchen Bedingungen produziert wird. Und klar ist so ein bisschen vielleicht, wenn wir, da können wir uns später aber auch gerne drüber streiten, über Vergesellschaftung Gedanken machen, dann meint das nicht unbedingt Verstaatlichung. Das wäre ja ganz naheliegend bei VW und deswegen haben wir es gewissermaßen uns auch ausgesucht, weil doch deutlich mehr Hebel gewissermaßen Druck von unten aufzubauen dort vorhanden waren als jetzt bei Daimler oder BMW. Denn die Eigentumsstruktur von VW ist nicht nur, dass der Enkel des Kriegsverbrechers Ferdinand Porsche, also Wolfgang Porsche, dort mit 53,3% ziemlich machtvoll entscheidet, was dort produziert wird, sondern auch noch, dass Land Niedersachsen mit 20% zweitgrößter Anteilseigner ist und dementsprechend nicht nur einen SPD-Ministerpräsidenten dort im Aufsichtsrat hat, sondern auch eine grüne Ministerpräsidentin. Nicht, dass ich da viel Hoffnung reinstecke insgesamt, ja, aber um nochmal den Druck gewissermaßen anders zu artikulieren als jetzt bei Daimler oder BMW, wo das nicht vorhanden ist, vor allem, weil es einmalig etwas gibt bei VW mit dem sogenannten VW-Gesetz, was auf Bundesebene gilt und klar macht, dass eigentlich tatsächlich sogar im Aufsichtsrat am Ende die Entscheidungen, die wirklich wichtig sind, Massenentlassungen, Werkschließungen, Umbau einer Produktion, wie aktuell diskutiert, da kommen wir später auch noch zu Richtung Rüstungsgerät, Militarisierung der Gesellschaft schreitet auch genau davon an, da hineinzugehen und zu sagen, dieses VW-Gesetz ganz klar im Aufsichtsrat regelt, dass da sogar die ArbeiterInnenseite gewissermaßen eigentlich durch eine Sperrminorität die Möglichkeit hat, der Kapitalseite zu sagen, nein, also dieses Profitgetriebene machen wir nicht weiter. Deswegen sind wir eben nach Wolfsburg und haben gedacht, naja, da wäre doch ein schönes Symbol, jenseits dessen, dass es eine weitere Superlative natürlich schafft. Und die Frage nach Antifaschismus uns auch immer eine ganz wichtige war und genau das vielleicht nur kurz nochmal in Erinnerung gerufen, die Geschichte dieser Stadt, die nicht immer Wolfsburg hieß, sondern ab 1938, als sie gewissermaßen wirklich aus dem Boden gestampft war, die Stadt des KDF, also Kraft- und Freudewagens bei Fallersleben. 1938 ist dort Ferdinand Porsche hinbestellt worden auf Einladung seines guten Freundes Adolf Hitler und sollte dort die Vorzeigestadt der Nazis für Auto und Arbeit bauen. 1938 fing das an mit gestohlenen Gewerkschaftsgeldern, mit 20.000 ZwangsarbeiterInnen, um dieses faschistische Fabrikapparats-Symbol und Monument gewissermaßen zu kreieren und dann in den ersten Jahren aber gar nicht groß Autos zu bauen. Das sind KDF-Wagen, das waren am Ende 630 für die Nazi-Elite und ein paar für Marketingauftritte, sondern vor allem Rüstungsgerät. Und da hineinzugehen, dass die Stadt bis heute ganz geschichtsvergessen diesen Kriegsverbrecher Ferdinand Porsche hochheiligt, mit einer Porsche-Straße vom Hauptbahnhof zum Rathaus, dann am Rathaus angekommen, eine Ferdinand-Porsche-Büste dort im Grunde immer noch wunderbarerweise ausstellt, ist einfach absurd. Da sind wir auch immer wieder reingegangen, was uns ganz wichtig ist, weil antifaschistische Kämpfe eben mit der Frage nach Konversion und Vergesellschaftung Hand in Hand so gehen können und nicht irgendwie das eine oder das andere. Und dann immer natürlich den Kapitalismus mit radikalen Fragestellungen klar machen, also den gilt es zu überwinden, das schaffen wir sonst nicht und dementsprechend dieses Symbol sich gewissermaßen da auszusuchen. Die Frage wäre, was ist denn die aktuelle Stimmung vielleicht, Thorsten, im Betrieb gerade? Was ist da so der Fall? Und vielleicht die Frage noch kurz beantwortet, fällt mir noch ein von Thomas. Kurz und knapp, wie sind wir mit Katja zusammengekommen, damit wir das nochmal vorweg schicken und dann aber gerne Thorsten, du. Und zwar war Katja auch öfter in Wolfsburg und hat immer wieder dort auch miteinander Banden gebildet gewissermaßen. Und dann kam irgendwann die Idee, hat gesagt, Champagner auf, wir waren 2 Jahre da, von August 22 bis August 24. Ah, lass uns doch mal ein gemeinsames Gespräch machen daraus. Also was ist alles so passiert gewissermaßen und dann haben wir uns wirklich, ich glaube, 6-7 Stunden an einem sehr warmen Junitag, also ungefähr jetzt ein Jahr her, in Hannover eingeschlossen und miteinander geredet und aus diesem Ganzen, was da an Erzählungen herauskam, dann nochmal ein bisschen versucht, sortierter in ein Buch zu bringen, Gesprächsband ähnlich, wo dann eben zum Thema, wie kam es eigentlich dazu, wie ist die Geschichte von Thorsten und Tobi, dem Klimaaktivisten sozusagen, dem VW-Arbeiter. Beide haben, ich habe den Großvater bei VW gehabt, du den Vater sozusagen, also eine gewisse auch biografische Verbindung. Aber gleichzeitig ging es uns nicht darum, jetzt irgendwie ein schickes Poesiealbum da zu machen, sondern vor allem darum, eben die Themen, die gerade akut sind, nochmal zu setzen. Antifaschismus, Konversion, Vergesellschaftung, Antimilitarismus und die Frage, wie können wir von unten Druck aufbauen in Zeiten, wo es nicht einfach ist, irgendwie den Rückhalt der Klimagerechtigkeitsbewegung mit einem großen Moment 2018, 19, 1,4 Millionen Leuten auf der Straße, damit ein paar wenig Leuten richtig was reißen und dann das Beispiel der Verkehrswende Stadt Wolfsburg immer wieder auch dort als Beispiel angeführt. Aber genau, Thorsten, wie sieht es aktuell aus?
Ja, ich möchte auch noch mal zwei, drei Worte zu Katja Diehl verlieren. Katja Diehl ist so ein bisschen so eine Mobilitätsexpertin. Man guckt auch, wie können alte Leute sich bewegen und wie ist Mobilität in Deutschland organisiert, wie läuft das mit dem Bahnnetz. Und Katja Diehl hat uns eine ganz interessante Zahl gegeben. Also auf Schienenfahrzeuge, Tobi, du kannst mich da berichtigen, sind mittlerweile Lieferzeiten von 8 bis 9 Jahren in Deutschland. Und jeder, der so mit der Bahn fährt, der kennt die ganzen Probleme. 8 bis 9 Jahre Lieferzeit. Ich kann mich daran erinnern an die Zeit vor der Wende, bevor die Grenzen zur ehemaligen DDR aufgemacht wurden. Man hat immer gelacht über die Misswirtschaft, weil man 10 Jahre auf einen Trabant warten musste. Wie bezeichnet man das jetzt am besten, dass man 8 bis 9 Jahre auf ein Schienenfahrzeug warten muss? Also mir fällt auch nur da dieses Wort ein, absolute Misswirtschaft. Man schließt Fabriken zu, wie zum Beispiel Fort St. Louis ist eine Fabrik zugeschlossen worden, wo eben Metallfacharbeiter drinnen gearbeitet haben, wo man Schienenfahrzeuge hätte herstellen können. Audi Brüssel ist geschlossen worden und auf der anderen Seite 8 bis 9 Jahre Lieferzeiten auf Schienenfahrzeuge und es lässt sich ganz schlecht bewegen mit der Bahn. Und da bin ich auch immer wieder sehr dankbar, dass Katja Diehl an dem Buch mitgearbeitet hat und so kommen die ganzen Ergänzungen zusammen. Zu der Frage, wie ist die Stimmung, wie ist es im Allgemeinen im Moment bei der Automobilindustrie? Also man kann es in den Zeitungen, man kann es fast täglich in den Zeitungen lesen, es werden Tausende von Arbeitsplätzen wegrasiert in der Automobil- und Zulieferindustrie, viele Arbeitsplätze werden verlagert, andere werden wegen Umstellung der Produktion und Rationalisierung werden komplett aufgegeben. Und der Chef vom VW nennt das immer so und sagt das in der Öffentlichkeit, das Geschäftsmodell trägt nicht mehr. Und was er eben damit meint, dass in Deutschland Autos gebaut werden und dann weltweit verkauft werden, dieses Geschäftsmodell trägt nicht mehr. Und jetzt in Verbindung wird es immer gebracht mit Werkschließungen. Und wenn die Kolleginnen und Kollegen Werkschließungen hören und Personalabbau, dann geht es schon ziemlich tief rein, weil dann beginnen die richtigen Sorgen. Man macht sich Gedanken, werde ich in ein paar Monaten noch die Miete bezahlen können? Wie ist das mit den Schulden? Kann ich die Kredite weiterhin finanzieren? Kann ich meine Kinder auf Klassenfahrt weiterhin schicken? Und kann ich meinen Kindern weiterhin das Schulessen bezahlen? Und jetzt ganz aktuell, und nicht nur bei Volkswagen, sondern in vielen anderen Automobilfirmen auch, wird so als Lösung dieses Nüsschen Rüstungsproduktion hingeworfen. Und auch die Chefs vom VW und auch Porsche, die zeigen sich da sehr euphorisch in der Richtung. Also Oliver Blume zeigt sich da sehr offen. Ein Beispiel ist im Moment VW Osnabrück. Dort ist im Gespräch gewesen, dass das an verschiedene Rheinmetall war im Gespräch gewesen, KNDS. Rafael, ein israelisches Rüstungsunternehmen und dort sollten eben, oder wird drüber gesprochen, Teile für den Iron Dome zu bauen. In Israel, aber das Ganze geht noch wesentlich weiter. Also bei Renault in Frankreich werden mittlerweile Drohnen gebaut. Porsche hat, glaube ich, ein Start-up über Drohnenbau. Ja, wenn man so die in der Belegschaft erstmal so die Stimmung sich anguckt, ganz viele sagen erstmal, ich muss meinen Job behalten, sonst wird es ganz eng und ganz dramatisch zu Hause. Ja, da sind wir im Moment am Diskutieren mit den ganzen Angriffen und versuchen da auch ein Stück weit Widerstand zu leisten. Und wir sind eigentlich sehr froh, auch in Kassel haben wir so eine Gruppe, wir arbeiten da mit mehreren Leuten zusammen und sind auch vernetzt über die Werksteile hinweg, Braunschweig und Wolfsburg und so weiter und diese ganze Vorgeschichte. Ja, wenn man sich erstmal die Blutspur anguckt, die VW hinter sich herzieht, 1933 die Gewerkschaftsgelder genommen, damit 1938 wirklich Zwangsarbeiter zugrunde gerichtet, Volkswagen in Wolfsburg aufgebaut. Und Tobi hat es gerade gesagt, Volkswagen war von Anfang an Rüstungshersteller, kein Automobilhersteller. Es wurde ein VW Käfer damals für Adolf Hitler gebaut, ein paar für die Pressefotos. Ansonsten ist es gleich in die Rüstungsproduktion reingegangen. VW zieht eine breite Blutspur hinter sich her und jetzt gibt es diese Diskussionen eben wieder. Und das Ganze wird immer in den Zusammenhang gestellt, ja, dann haben wir halt Arbeit und Arbeit ist das Wichtigste und Hauptsache Arbeitsplätze. Ich will es mal ganz kurz aufzählen, wenn die Automobilindustrie in Europa umgebaut wird, also im Moment, wenn dann geht es in Richtung Massenproduktion und wenn die europäische Automobilindustrie in Zukunft Kriegsgerät baut, also alle 45 bis 60 Sekunden läuft ein Renault vom Band, alle 1 bis 2 Minuten läuft ein Stellantis vom Band, alle 10 bis 15 Sekunden ein Auto aus dem VW-Konzern in Europa. Und wenn das jetzt auf Rüstungsproduktion umgestellt wird, und es wird über Arbeitsplatzsicherheit gesprochen, also bei der Produktivität sind ratzfatz die Keller voll. Und wenn es dann darum geht, um Arbeitsplatzsicherheit und die Keller sind voll, dann wird natürlich damit auch spekuliert, dass es Kriege gibt und wenn die Automobilindustrie umgestellt wird für die Massenproduktion von Kriegsgerät, finde ich, dann wird es schon ziemlich gefährlich. Im Zweiten Weltkrieg ist das auch so gewesen, da hat GM Rüstungsmaterial in den USA hergestellt und dann, glaube ich, sind wir schon der Gefahr ziemlich nah und da sind wir im Moment aktiv und nicht nur wir sind aktiv, bei Ford in Köln, die Kolleginnen und Kollegen stehen auch ganz massiv unter Druck, dass dort Arbeitsplätze weggestrichen werden. Und dort haben die Vertrauensleute, also die IG Metall-Mitglieder wählen Vertrauensleute und das sind 200 Vertrauensleute, das sind die gewerkschaftlichen Vertreter dort. Die haben eine Resolution verabschiedet eben gegen Kriegswirtschaft. Und das hat uns ein Stück weit Mut gegeben. Und wir in Kassel haben auch Unterschriften gesammelt gegen Kriegswirtschaft. Wir sind dagegen. Erstens ist es möglich, die Produktion umzustellen hin zu sinnvollen Produkten. Und das Zweite ist, wir brauchen Arbeitszeitverkürzung. Also wir müssen auch gucken, dass wir weniger arbeiten. Und ich sage es auch immer an der Stelle ganz deutlich, jedes Produkt, was wir überhaupt nicht produzieren, ist ein gutes Produkt, was den Umweltschutz und die Umwelt angeht. Und wenn man sich die Krankenstände anguckt in Deutschland, die gehen wahnsinnig durch die Decke. Vor ein paar Jahren wurde noch über die Vier-Tage-Woche diskutiert. Und ein Grund, warum die Vier-Tage-Woche so toll ist, wurde immer argumentiert, ja, das sind die Krankenstände niedriger. Und das ist letztendlich der Beweis dafür, wir brauchen Arbeitszeitverkürzung, um gesund zu bleiben und nichts anderes. Und das am besten so schnell wie möglich. Und wir brauchen eine Umstellung der Produktion. Und Kriegswirtschaft gehört nicht dazu. Wir hatten vor ein paar Jahren noch ein Werk in Russland gehabt, in Kaluga. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wir sind gestern noch Arbeitskolleginnen und Kollegen gewesen und jetzt sollen wir Waffen produzieren, die wir gegenseitig aufeinander richten, das ist schon erbärmlich und dabei bekommen viele Kolleginnen und Kollegen Bauchschmerzen.
Ja, danke dir, Thorsten, für diesen eindrücklichen Einblick auch nochmal. Wir sind damals eben nach Wolfsburg, da hätten wir aber jetzt auch zu jedem anderen Konzern gehen können, weil klar ist, in der Automobilindustrie ist der gewerkschaftliche Organisierungsgrad der IG Metall bei weit über 90%. Das ist schon eigentlich eine ziemliche Macht, eine großartige Möglichkeit, einen Druck aufzubauen und dafür zu sorgen, dass eben nicht die Kapitalseite macht, was sie möchte. Wir haben strategisch ganz klar gesagt, wir werden ein Jahr lang auch gerne mit dem Funktionärsapparat in irgendwelchen Hinterzimmern und bei irgendwelchen leckeren Essen gemeinsam uns treffen, um einzig allein das Ziel zu verfolgen, einen Termin zu haben, öffentlich zu streiten darüber, wie das mit dieser Transformation der Automobilindustrie aussehen soll. Und gleichzeitig sind wir natürlich vor allem auf die Arbeiter hinzugegangen und haben dort Banden gebildet, was ohnehin das wirksame Momentum ist. Aber eben daran man flankiert gewissermaßen, um auch mit der IG Metall in Wolfsburg, mit den Bevollmächtigten, mit den BetriebsrätInnen mit und so weiter und so fort in die Diskussion zu gehen, ganz offiziell ein ganz öffentliches Podium auch zu haben. Und dann kann sich ja auch gerne gestritten werden über die Frage nach Konversion, nach Vergesellschaftung oder. Und das ist ganz interessant gewesen, denn wir hatten relativ schnell ein gutes Standing bei denen, insofern, als dass wir wirklich schnell die Türen geöffnet bekamen, weil wir es schafften, durch diese kreativen Interventionen, Thorsten hatte das gerade mit der Straßenbahn und diesem VW-Zug gewissermaßen, diesem Autozug deutlich gemacht, wir hatten noch viel niedrigschwelligere Aktionsbilder, ich bringe mal nur eins mit, damit ihr euch das vorstellen könnt, dass es gar nicht immer groß und spektakulär sein muss, sondern ganz einfach, um dann trotzdem medial eben, und das war unser Ziel ja, in der Presse relevant zu werden und dafür zu sorgen, dass das Thema gesetzt ist und nicht einfach, Protest kann nichts Schlimmeres passieren, als wenn er am eigenen Keller nur stattfinden könnte und kein Mensch ihn mitbekommt. Konkret eine Aktion, 2 Stunden, 2 Menschen, große Resonanz medial. Wir haben VW-Karriere-Stellenanzeigen, im Grunde auch ein so einem DIN-A5-Blatt, 1:1 kopiert. Das kennen die Kolleginnen, diese Stellenanzeigen von VW, und haben dann aber eben in der Beschreibung, was gesucht wird, ein bisschen was ergänzt. Und zwar haben wir nicht Leute, MitarbeiterInnen für die Fahrzeugproduktion, Montage, Inbetriebnahme und so weiter und so fort gesucht, sondern für die Schienenfahrzeugproduktion, Inbetriebnahme, Montage. Sind damit ans Werksfall West zu Schichtwechsel, 1000 Leute rein, 1000 Leute raus, und haben diese Flyer da verteilt. Daraufhin die Kolleginnen, oh ja, das ist ja ganz interessant, wo soll denn das gebaut werden? Ja, also da, wo du gerade raus oder reingehst, ist ohnehin zu 50% ausgelastet, könnte also nebendran noch sinnvolle Produktion sein. 3 Tage später, diesmal haben wir gar keine Pressemitteilung rausgesendet, kam, und das dürft ihr euch vorstellen, in Wolfsburg gibt es 2 lokale Zeitungen, 2 Tageszeitungen, und beide verfügen nicht nur über eine Wolfsburg, nicht nur über einen Sportteil, nicht nur über einen Wirtschaftsteil, sondern auch über eine Volkswagen-Rubrik. Und diese Volkswagen-Rubrik war bisher immer kostenloses Werbeblättchen für VW. Jeden Tag aufs Neue. Seitdem wir da waren, mindestens einmal, manchmal 3 bis 5 Mal in der Woche, ein Kritik- und Utopie-Blättchen geworden. Und so nach dieser ganz einfachen Aktion kam dann großartigerweise eine Schlagzeile in dieser Volkswagen-Rubrik. 4/5 der ganzen konnten wir dann gewissermaßen kapern. Straßenbahnproduktion bei VW, Doppelpunkt, Aktivistinnen fingieren Stellenanzeigen. Und es war wirklich eine 4/5 Seite über die sozialen Vorteile, beschäftigungsverhältnismäßig, als auch die ökologischen, wenn wir den Umbau einer Auto zum Mobilitätsindustrie bekämen. Das waren so Aktionen, die wir halt einfach gemacht haben, ja, um irgendwie ins Mediale gewissermaßen zu kommen. Und darum geht es mir, das Ringen in die Herzen und Hirne der Menschen gewissermaßen, dass sie am Mittagstisch sich streiten können über diese Schlagzeile und sagen, was sind denn das für SpinnerInnen, oder? Ja, jetzt höre ich das immer öfter, so auch passiert, von einer Journalistin, die nach 5 Monaten, nachdem wir da waren, einen Artikel schrieb mit der Überschrift "Baut mehr Straßenbahnen" und ihren eigenen Prozess mitgemacht hat, so nach dem Motto, da kamen irgendwelche SpinnerInnen vor ein paar Monaten und haben gesagt, wir sollen hier Straßenbahnen bauen. Was für ein Quatsch, dachte ich zunächst. Aber je öfter ich das lese, desto sinnvoller finde ich das eigentlich. Und eigentlich, nur kurz die Randbemerkung, habe ich schon lange nicht mehr erzählt, sollte diese Journalistin, ich weiß es noch genau, es war am 16.01. eine Wochenendausgabe, Seite 3, eigentlich schreiben über das Unwort des Jahres 2022, das ist KlimaterroristInnen gewesen. Und dann schreibt diese Journalistin, ach ja, eigentlich habe ich den Arbeitsauftrag dafür nur bekommen, naja, dem möchte ich mich auch noch ganz kurz widmen. Was ist eigentlich, wenn die KlimaterroristInnen gar nicht die AktivistInnen sind, sondern Konzerne wie VW und das Management und die Kapitalseite, ja, da spinne ich jetzt ein bisschen, die wieder besseren Wissens Quatsch den ganzen Tag produzieren. Also das war schon auf jeden Fall das, warum es die IG Metall relativ schnell ernst nahm. Ich weiß noch, eine Fangfrage war dann, ja, warum sollten wir euch dann die Bühnen geben und nicht dem Storchenverein oder der MLPD, war so tatsächlich die konkrete Frage. Da meinte ich, naja, also weil wir jede Woche hier gerade mindestens irgendwie eine Schlagzeile produzieren und das Thema gerade setzen, also ich glaube, es ist sinnvoll, sich mit uns als AkteurInnen an den Tisch zu setzen und öffentlich gerne auch zu streiten. Ja, wir sind da ja gar nicht so im Dissens. Also eigentlich sind wir ja bei euch, aber tatsächlich gefallen, die dummen ArbeiterInnen. Ja? Also es ist einfach der Wahnsinn, mit welcher Arroganz die eine oder andere Person da einfach erzählt hat, ja, wir würden das ja sofort machen, aber wir haben da noch keine Basis bei den Leuten. Habe ich zweimal erzählt, na, bei den E-Autos hatten wir das auch nicht, aber ihr habt es einfach gemacht, weil die Kapitalseite sich neue Rendite versprach, also von daher. Naja, kurz und knapp, ein Jahr lang ist das so passiert, immer wieder wurden Verabredungen getroffen, die nicht eingehalten wurden, seitens der IG Metallführung. Kurz und knapp, nach einem Jahr passierte nichts. Also haben wir unsere interne Friedenspflicht aufgebrochen und Unbekannte großartigerweise an einem Montag, ich weiß es noch genau, nach Betriebsferien, 3 Wochen Betriebsferien in Wolfsburg, Unbekannte dann überall in Wolfsburg an den Schaufenstern, Bushaltestellen und so weiter und so fort, große Plakate entfachten mit sehr in IG Metall-Manier, unsere Arbeit, unser Werk. Und eine Website darunter, unser-werk.igmetall-wolfsburg.de. Und QR-Code und so weiter und so fort. Das war wohl angelehnt, sagten die Unbekannten in irgendwelchen Pressestatements, an unsere Arbeit, unsere Rente. Und wir haben das mitbekommen und dachten, ja wunderbar, das finden wir ja gut, dass die IG Metall endlich Bock hat. Da wurde sich auch bezogen auf so ein Transformations-Speed-Matters-Papier, Positionspapier der IG Metall, wo ganz auch interessante Sachen drin standen. Naja, und dann haben wir uns ins Werkstor gestellt. Wir wollen aber noch eine Machbarkeitsstudie. Wir finden das gut. Da wurde auch die Satzung übrigens der IG Metall zitiert, also § 2 Absatz 4. Dort steht tatsächlich, Überführung von Schlüsselindustrien und anderen markt- und wirtschaftsbeherrschten Unternehmungen in Gemeineigentum. Also der Vergesellschaftungsparagraf, ganz präsent in der EU-Detail. Steht übrigens auch für Abrüstung, aber naja, also was gerade passiert, ist eigentlich Satzungsbruch. Viele, die einfach diese Militarisierung weiter voranschreiten lassen und in den Betrieben sagen, wunderbar, wenn wir hier statt zivil auch militärischen Kriegen, machen wir das doch mit. Nun also passierte das. Daraufhin hat die IG Metall-Führung relativ schnell ein Pressestatement rausgegeben. Das waren wir gar nicht, das müssen die Leute von dieser Amsel 44, also das war dieses Projekthaus, was es da gab, waren, sein. Aber wir sind ja jederzeit bereit zu diskutieren. Und da wurden wir hellhörig. Und dann haben wir gesagt, okay, wunderbar. Dann kommen wir morgen vorbei, 11 Uhr, ist nicht nur unchristliche Zeit, das kriegen wir doch wohl hin. Haben sogar schön Bierbänke mitgebracht, sogar ein Tischtuch, also richtig ordentlich, ein paar Blumen noch extra, Kuchen, Tee, Kaffee, also wirklich. Gut vorbereitet. Kekse gab es auch noch. Und dann kamen die Bevollmächtigten raus und sagten, ah nee, also darauf sind wir nicht vorbereitet. Ich sage, wenn ihr eure Hausaufgaben nicht macht, eigentlich kriegt ihr ja genug Geld dafür. Und die Transformation ja irgendwie doch ein zentrales Thema ist. Aber gut, letzte Chance, bis 20 Uhr heute Abend gibt ihr uns einen Termin in den nächsten 2 Monaten. Haben wir nicht gemacht. Und dann sind wohl Leute der IG Metall, ihrem Gewerkschaftspalast in Wolfsburg, auf die Dächer gestiegen und haben nochmal die Satzung mitgebracht und nochmal für eine kämpferische IG Metall eingeladen, die doch vielleicht sich daran irgendwie erinnern mag. Das fand die IG Metall gar nicht lustig und hat dann tatsächlich doch deutlich auch repressiver als VW. Wenn du denen aufs Dach steigst und sagen, hier haben wir unten Bionade und vegane Stullen, wenn ihr wollt, könnt ihr auch wieder runterkommen und euch kräftigen und wieder hochgehen. Die IG Metall hat groß den Polizeieinsatz provoziert und mit strafrechtlichen Konsequenzen gedroht und so weiter und so fort. Thorsten, wie siehst du das?
Ja, also damals, ich will direkt da drauf einsteigen, noch auf das, was du gerade erzählt hast. Was für mich am stärksten verwunderlich gewesen ist, ich weiß jetzt nicht, ob das in dieser Broschüre drin stand oder ob das der Bevollmächtigte gesagt hat. Jedenfalls uns wurde vorgeworfen, wenn wir Straßenbahnen in Wolfsburg bauen wollen und andere Produkte, wir würden das Lebenswerk der Mitarbeiter zerstören, weil die ja alle nur Autos bauen wollen. Also das sind Aussagen gewesen aus der IG Metall in Richtung der Belegschaft rein. Wir würden das Lebenswerk der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dadurch zerstören. Aktuell, wo es um das Thema Rüstungsproduktion geht, redet keiner von genau diesen selben Leuten, die alle noch im Amt sind, keiner darüber, dass mit Rüstungsproduktion das Lebenswerk der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zerstört wird. Und da merkt man auch, wie falsch das ist, was die IG Metall dort gemacht hat. Und ich sag mal, das, was jetzt im Moment passiert mit den vielen tausend Arbeitsplätzen, die wegrasiert werden, kommt mir auch immer so hoch, die hätten mal da auf uns hören sollen, dann würden wir jetzt ganz anders dastehen. Im Moment läuft es in eine völlig andere Richtung. Selbst Daniela Cavallo, die Gesamtbetriebsratsvorsitzende von Volkswagen, sieht eben auch gute Möglichkeiten, wenn in Osnabrück Rüstung produziert wird, um Arbeitsplätze zu erhalten. Das ist, Tobi hat es gerade gesagt, ist ein Widerspruch zu unserer Satzung, wo ganz klar Frieden und Abrüstung drin formuliert ist. Und die Satzung, denkt man sich auch immer, was ist so eine Satzung von einer Gewerkschaft? Aber die Satzung der IG Metall ist praktisch das, was nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben wurde. Und das ist die Lehre der Arbeiterbewegung aus 2 verlorenen Weltkriegen. Und wenn hier Frieden und Abrüstung drin steht, dann hat das Sinn. Und das ist aus Erfahrungen hier reingeschrieben worden. Und ist noch was drin geschrieben worden. Tobi hat es gerade gesagt, Ziel ist eben die Überführung von Schlüssel- und anderen markt- und wirtschaftsbeherrschenden Unternehmungen in Gemeineigentum. Und das ist auch ganz wichtig und das ist auch aus der Erfahrung heraus nach den 2 verlorenen Weltkriegen. Also ich will mal so ein paar Zahlen in den Zusammenhang nennen, wo die Abfrage gekommen ist, viele wurden ja angeschrieben, viele junge Leute wegen der Wehrpflicht. Jeder 4. junge Mann hat seinen Fragebogen nicht zurückgeschickt. Das ist interessant, aber noch viel interessanter finde ich, die jungen Frauen wurden auch angeschrieben. Und 97% haben die Anträge nicht zurückgeschickt. Man merkt daran, was für eine Stimmung ist. Nämlich nicht so wie 1914, dass alle in die Hände klatschen und Krieg wollen, sondern eine komplett andere Stimmung ist da. Und ähnlich empfinde ich das auch in den Betrieben in der Automobilindustrie und auch in der Rüstungsindustrie. Die Leute gehen dorthin, weil sie ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, Und nicht, die gehen eben nicht dahin, weil sie davon überzeugt sind, dass Rüstungsproduktion, Kriegsproduktion und womöglich auch noch Krieg was Gutes ist. Also da gibt es eine ganz klare Schere im Kopf. Und das ist eben der Punkt, wo es auch spannend wird in den Betrieben, auch wenn umgestellt wird und wir das vielleicht nicht überall verhindern können, dass wir eben da ansetzen müssen bei den Beschäftigten. Es gibt immer viele Entwicklungen und wenn man auf den sozialen Netzwerken unterwegs ist, man trifft da auf immer prominente Leute, die gegen Krieg sind, angefangen vom BSW zu einzelnen prominenten Leuten, finde ich wichtig, ist auch vielleicht ein Stück hilfreich. Letztendlich diese katastrophale Entwicklung zu verhindern, das können letztendlich nur die, die es mit ihren Händen machen, die Waffen. Die können es machen oder die können es lassen. Wenn irgendwo ein politisch Vorsitzender die Arbeit für einen Tag niederlegt, dann merkt das kein Schwein. Und wenn ein Teil der Beschäftigten heutzutage mit den verwobenen Lieferketten, ein Teil der Beschäftigten sich dagegen wehren tut, dann hat das sofort eine ganz große Wirkung. Also man hat es gesehen bei den Hafenarbeiterstreiks, die stattgefunden haben, von Italien über Spanien bis hin nach Griechenland. Ja, wenn man da so ein Stück weit drauf guckt, da fällt mir auch immer ein, also so rettet man Menschenleben auch in der heutigen Zeit. Und bevor man Waffenlieferungen verhindert, kommt natürlich noch ein weiterer Punkt vorher in der Lieferkette, das ist die Produktion eben von Waffen und Kriegsmaterial. Und die Diskussionen innerhalb von der Gewerkschaft sind ziemlich schwer. Es gibt da viele, gerade in den Vorständen, die sehen das alles nicht so negativ. Die reiten auch auf der Welle, Europa muss verteidigt werden, es wird gefährlich mit Russland. Donald Trump springt uns von der Schippe. Es gibt da sehr intensive Diskussionen auch innerhalb von dem Gewerkschaftsapparat. Aber letztendlich geht es diesmal nicht nur um Mehrheiten oder Minderheiten. Wer gegen Krieg und gegen Kriegsproduktion ist, der sollte sich von Anfang an überlegen, auch innerhalb der Automobilindustrie und in die Debatte reinkommen, wie können wir letztendlich auch ein Stück weit das Sand im Getriebe sein, um das Schlimmste zu verhindern. Das ist eben ganz wichtig und das sind die Diskussionen, die wir ganz aktuell führen. Am 19.05. hatten wir diesen Monat auch eine Veranstaltung in Kassel gemacht. Es sind 50 Gewerkschaftsmitglieder dort gewesen, einige vom VW Kassel. Und man merkt, es gibt schon so einen bewussten Teil, die das ganz intensiv auch in die Belegschaft reintragen tut. Und es ist natürlich, wenn man, sind natürlich auch abhängig Beschäftigte, es ist immer ganz wichtig auch für die Kolleginnen und Kollegen mitzubekommen, dass dieses Ganze auch Unterstützung von außen hat und dass das von außen tragen tut. Und da gibt es einige, die unterstützen die Entwicklung. Das ist zum Beispiel auch eine Frau aus der Gewerkschaft, Ulrike Eifler, zweite Bevollmächtigte in Würzburg, dann gibt es einen Andreas Buderus, der die Initiative Sagt Nein ins Leben gerufen hat. Und so wird das alles wesentlich bekannter. Und je bekannter das ist, dass da einige in eine oppositionelle Rolle reingehen, umso mehr Sicherheit bringt es auch für die Leute. Und umso mehr trauen sich da eben auch die Menschen mitzumachen.